Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast hier zum ganzheitlichen Beikostkurs nach der Ernährungslehre der klassischen chinesischen Medizin. Nicht nur für mich persönlich, es ist wirklich eine Freude, dich bei diesem Schritt begleiten zu können. Ich bin selber Mama von zwei Kindern und habe also auch zwei Kinder durch die Beikostzeit begleitet, sondern auch wirklich nochmal aus der fachlichen Perspektive der chinesischen Medizin, weil die Zeit der Beikost stellt einen wirklich super prägenden Lebensabschnitt dar, wie wir essen lernen, prägt unser Körpergefühl, prägt unsere Selbstannahme, prägt unser Ernährungsbewusstsein und legt Grundbausteine für eine langfristige Verdauungsgesundheit und natürlich auch für ein Ernährungsbewusstsein. Und deswegen freue ich mich sehr, dich mit diesem Video und auch mit dem Workbook ein Stück des Weges begleiten zu dürfen, dir hoffentlich ganz, ganz viele bestärkende Impulse schenken zu können, die dich inspirieren, die dir Fragen beantworten und es dir leicht machen und vor allen Dingen dir ermöglichen, aus diesem ganz besonderen Lebensabschnitt für euch eine richtig, richtig schöne Zeit zu machen, weil Essen ist Genuss und Sinnlichkeit und darum soll es ganz, ganz viel in diesem Kurs gehen. Damit wir jetzt einen richtig schönen Einstieg haben, beginnen wir damit, dass wir erstmal so einen gemeinsamen Nenner uns bilden und dafür brauchen wir einmal die Betrachtungsweise auf Ernährung, auf gesunde Ernährung der chinesischen Medizin. Ich erkläre dir auch so ganz kurz und knapp, warum ich die Grundlagen der chinesischen Medizin so super wertvoll finde. Es ist ja so, dass wir was zum einen erstmal ganz allgemein, also für verschiedene Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Lebenssituationen unfassbar viele Ernährungsempfehlungen auf dem Markt finden. Und teilweise widersprechen die sich, wirken sehr verwirrend. Und was ich so sehr liebe an dem Grundkonzept der chinesischen Medizin ist, dass es uns ein Fundament bildet, von dem aus wir jetzt sämtliche Ernährungsempfehlungen einordnen können. Bedeutet, wir können anhand der Grundlagen, die wir uns jetzt erarbeiten, richtig, richtig gut die Dinge in eine Beziehung setzen. Wir können Nahrungsmittel und Ernährungsempfehlungen im Kontext begreifen und daraus resultierend dann für uns gesunde Entscheidungen treffen und rausfinden, wie viel Sinn macht jetzt dieses Nahrungsmittel, diese Diät, diese spezielle Zubereitungsform wirklich explizit für mich und in dem Kontext, in dem wir uns jetzt unterhalten, natürlich für dich und dein Baby. Und wer jetzt von mir erwartet, dass jetzt hier was super Kompliziertes um die Ecke kommt, darf einmal ausatmen und sich entspannen. Eine weitere Sache, die ich so großartig finde an den Ernährungsempfehlungen der chinesischen Medizin, ist tatsächlich, dass der Leitfaden ganz, ganz simpel und einfach ist. Manche bringen ja mit der Ernährungslehre der chinesischen Medizin so ein bisschen zum Beispiel die Fünf-Elemente-Ernährung in Verbindung, weil das ist, was man am häufigsten, wenn man durch Buchläden stöbert im Kontext zu Ernährung in der chinesischen Medizin findet. Und das ist tatsächlich eine Sparte, die gibt es ganz, ganz viel in der TCM. Was ich dir hier liefere, ist wirklich ganz einfach anwendbar. Und damit du das gut greifen kannst, starten wir jetzt einfach mit der Betrachtung, was ist denn eigentlich gesunde Ernährung für jeden Menschen überall auf diesem Planeten. Und damit dir das einfach gelingt, müssen wir zum einen einmal ganz kurz überlegen, auf welchem Konzept, was ist eigentlich der Kontext, aus dem heraus sämtliche Ernährungsempfehlungen in der chinesischen Medizin entspringen. Und das philosophische Konzept, auf dem die klassische chinesische Medizin fußt, ist ein konditionales Konzept. Bedeutet, man betrachtet die Dinge, die man beschreiben möchte, innerhalb ihrer Bedingungen, innerhalb ihrer Beziehung. Also alles, was ich beschreiben möchte, sei es ein Baby oder eine Frau, ein Mann, ein kleines Kind, eine ältere Frau, eine bestimmte Krankheit, eine Pflanze. Du kannst dir aussuchen, was du möchtest. Um es gut beschreiben zu können, muss ich die Bedingungen, in denen dieses Etwas existiert, auch erfassen. Und aus diesem Blickwinkel entsteht eine völlig neue Perspektive auf, warum essen wir eigentlich? Also warum muss der Mensch essen? Westlich haben wir ja eher so ein bisschen uns so eine Perspektive geschaffen, dass wir Ernährung eigentlich verstehen wie so ein Kraftstofftanken. Also wir verstehen uns wie Maschinen, teilweise, und gehen davon aus, wenn wir nur bestmöglich die richtigen Kraftstoffe tanken, dann kommt am Ende für uns Vitalität, Kraft, Energie bei rum. Und dementsprechend verstehen wir auch unsere Nahrungsmittel. Also wir betrachten unsere Nahrungsmittel, gucken uns die an, schauen uns den Apfel an und sagen, ha, in dem Apfel ist bestimmt richtig, richtig viel Vitamin C. Deswegen esse ich den jetzt, damit mein Körper zum Beispiel besser mit verschiedenen Krankheitserregern umgehen kann. Aus Perspektive der chinesischen Medizin ist es so, dass wir unsere Nahrung verstehen als eine der essentiellsten, für uns am wirklich wichtigsten tagtäglichen Schnittstellen in die Umgebung. Bedeutet, man versteht Essen als eine unserer wichtigsten Möglichkeiten in einen echten Austausch, in eine echte Beziehung mit unserer Umgebung zu gehen. Und aus diesem Ansatz entsteht der simple, aber einfache Leitfaden, dass man auf die Frage, was bedeutet gesunde Ernährung, antwortet. Gesunde Ernährung bedeutet für jeden Mann, jede Frau, jedes Kind, überall auf diesem Planeten, so viel wie möglich des täglichen Tagesbedarfs an Ernährung zu decken über regionale und saisonale Ernährung. Jetzt ist ja regionale und saisonale Ernährung gerade ein bisschen mehr hochgekommen. Sie ist so in aller Munde, allerdings gerade hier in unserem Kulturkreis mehr eigentlich aus so einer ökologischen, wirtschaftlichen Perspektive heraus. Also wir sind uns bewusst, dass unser Ernährungsverhalten natürlich maßgeblich unsere Umwelt mitformt und dementsprechend versuchen wir herauszufinden, wie können wir Ernährung anders gestalten, damit wir nicht so krass negativen Einfluss auf die Umwelt haben. Damit du jetzt noch mal besser greifen kannst, was der wesentliche Punkt in der chinesischen Medizin ist, machen wir mal ein ganz simples, einfaches Gedankenspiel. Und zwar als allererstes lass uns mal unseren gesamten Globus angucken und schauen, wo wir leben. Da du das Video auf Deutsch guckst, gehe ich mal gerade davon aus, dass du jetzt irgendwie im deutschsprachigen Raum lebst. Also leben wir in einer gemäßigten Klimazone. Bedeutet, wir haben hier von allem ein bisschen was. Also alle Jahreszeiten sind vorhanden, sie sind in einem permanenten Wechsel und für uns in unserer Klimazone ist zum Beispiel eine extra Stoffwechselherausforderung, die wir hier haben, dass wir uns bestmöglich in den Übergangsjahreszeiten umstellen wollen, um dann mit den anderen Bedingungen, die jetzt in der nächsten Jahreszeit auf uns warten, wieder richtig, richtig gut umgehen zu können. Jetzt machen wir eine Reise und zwar lade ich dich ein. Wir besuchen meinen Freund, der ist Inuit. Wir reisen dorthin und lassen uns dort ein richtig, richtig cooles, umfangreiches Gastmahl servieren. Und wie du es wahrscheinlich schon ahnst, was wir da also zu essen bekommen, ist größtenteils Fisch, Fleisch, Walfleisch, Robbenfleisch, vielleicht auch Rentierfleisch, vielleicht auch Bärenfleisch in den absolut unterschiedlichsten Zubereitungsformen. Also wir werden das roh bekommen, wir werden das gedünstet bekommen, geräuchert, getrocknet, gedörrt, gekocht. Mal dir aus, was du möchtest. Wir haben also jetzt eine richtig große Bandbreite. Und wenn die Jahreszeit gerade stimmt und weil das jetzt ein Festmahl ist, bekommen wir vielleicht ein kleines Schälchen Suppe oder einen Salat, der aus hauptsächlich pflanzlichen Bestandteilen besteht. Jetzt haben wir da richtig gut und super spannend gegessen und jetzt reisen wir einmal ins andere Extrem und besuchen meine Freundin. Die lebt da, wo es richtig, richtig warm ist, im Regenwald und bereitet uns auch wieder ein Gastmahl. Und wir bekommen wieder einen ganz, ganz spannenden, breiten Tisch gedeckt. Und jetzt haben wir hier das andere Extrem, nämlich plötzlich bekommen wir ganz, ganz viel hauptsächlich Nahrung serviert, die aus pflanzlichen Bestandteilen besteht. Und wenn die Jahreszeit gerade wieder stimmt und das irgendwie gerade alles passt, dann bekommen wir zu diesem Gastmahl vielleicht auch noch etwas, was aus tierischen Bestandteilen besteht. besteht, wie zum Beispiel eine Käfersuppe, Papageien oder verschiedene andere zubereitete Vögel. Aber unsere hauptsächliche Ernährung wird bestehen aus pflanzlichen Bestandteilen. Jetzt reisen wir zurück hierher und denken aus unserer westlich geprägten Ernährungsphilosophie mal drüber nach, was wir dazu zu essen bekommen haben und müssten jetzt eigentlich zu dem Schluss kommen, dass wir sagen, wow, die sind ganz schön schlecht aufgestellt ernährungsmäßig. Den einen fehlt es unglaublich an vitaminreichem Obst, Salaten und den anderen fehlt es total an tierischen Nahrungsmitteln. Und wir könnten jetzt ein Experiment aufmachen, könnten sagen, wir schicken jetzt also in die eine Richtung ganz viel Obst- und Gemüsekisten, in die andere Richtung schicken wir ganz, ganz viel Fleisch und schauen einfach mal, was passiert. Und tatsächlich sind die Auswirkungen sehr, sehr extrem, wenn auch für uns in unserer westlichen Welt wahnsinnig schlecht vorstellbar. Wir sprechen hier nicht nur von Auswirkungen durch diese Ernährungsveränderung von ein bisschen Durchfall, ein bisschen Bauchweh, sondern wir sprechen hier wirklich von sehr, sehr schnell fortschreitenden Krankheitsbildern. Warum ist das so? Warum müssen diese Personen so extrem darauf achten, dass sie regional und saisonal essen? Und warum können wir hier so viel chaotisch auch falsch essen, ohne sofort wirklich in Lebensgefahr zu bekommen? Ich kann dir das ganz genau erklären. Es gibt zwei wesentliche Bedingungen, die dazu führen. Es ist nicht, weil wir irgendwie anders sind. Wir sind alle Menschen. Wir funktionieren da alle gleich. Der wesentliche Unterschied zum einen ist tatsächlich, dass wir uns Lebensbedingungen geschaffen haben, innerhalb derer wir verhältnismäßig stark aus unserer Umwelt herausgetrennt sind. Also schau mal, wenn du schlecht isst, du isst die falschen Nahrungsmittel, die nicht passig sind zu der Jahreszeit, in der du lebst, dann und du entwickelst Symptome, sagen wir mal, du isst im Winter, machst du dir ganz viele Bananen, Spinat, Avocado-Smoothies und dann wirst du immer frösteliger, du bist anfälliger für Krankheitserreger und du bekommst einen Schnupfen, du bist kälter, du frierst die ganze Zeit, dann können wir uns das leisten, unsere Lebensbedingungen zu nutzen, um es uns, um uns zu beschützen, um uns zu behüten. Also mal angenommen, du frierst, dann machst du dir die Heizung an, du machst dir eine Wärmflasche, du machst dir die Sitzheizung im Auto an. Wenn es dir gar nicht gut geht, rufst du bei deinem Arbeitgeber an, lässt dich krank schreiben. Ja, also Lebensbedingungen machen es uns möglich, Ernährungsfehler anderweitig zu kompensieren. Und der zweite wichtige Unterschied, der ganz, ganz stark wirksam ist, wenn es dir wirklich nicht gut geht, dann kannst du hier zum Arzt gehen. Also wenn du krank wirst, ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel, du isst ganz, ganz viel schlechtes Fleisch in schlechter Qualität, in viel zu hohem Maß. In der Sommerjahreszeit entwickelst daraufhin Herzrasen, Schweißausbrüche, Hautprobleme etc., dann hast du die Möglichkeit, zum Arzt zu gehen. Und weil ja die wenigsten Menschen von ihrem Arzt die Frage gestellt bekommen möchten, was essen sie denn? Okay, dann ändern wir erstmal ihre Ernährungsgewohnheiten, sondern eine schnelle Linderung der Symptome erwarten, bekommen wir Medikamente verschrieben, die uns symptomatisch aus der Situation raushelfen und uns das ermöglichen, weiter unseren schlechten Lebensstil weiterzufahren. Und diese beiden Komponenten finden wir bei Personengruppen, die näher in die Umwelt eingewoben sind, nicht. Das bedeutet aber nicht für uns, dass wir uns das leichter leisten können, mehr Quatsch zu essen. Was wir uns in der westlichen Welt geschaffen haben, ist tatsächlich die Problematik, dass wir uns durch die Kompensation von Lebensbedingungen und medizinischen Umgebungsbedingungen viel, viel mehr leisten können, längerfristig Blödsinn zu essen und uns dadurch aber auch mehr langfristige, schleichende, chronische Krankheitsbilder basteln. Und das zeigt uns eben total auf. Auch wir kriegen die Rechnung, die Quittung für unser Ernährungsverhalten, können nur länger symptomatisch ausbügeln aufgrund eines hohen Lebensstandards. So, und deswegen ist für uns alle regional, saisonal Essen wirklich von essentieller Bedeutung. Das sollte jetzt schon mal dir einen richtig coolen Grundsatz bieten, der dir immer ermöglicht, in Frage zu stellen, warum esse ich das, was ich gerade esse und was bietet es mir? Das bedeutet, das nächste Mal, wenn du im Laden stehst, du hast ein Nahrungsmittel in der Hand, überlegst, was fange ich jetzt damit an? Macht es für mich Sinn? Brauche ich das gerade? Kannst du für dich überlegen, in welcher Regionalität und Saisonalität lebe ich gerade? Hast du jetzt zum Beispiel im Herbst gerade die tollen Südfrüchte in der Hand, dann bedeutet das nicht, dass du die nicht in deinen Einkaufswagen packen darfst. Es bedeutet, pack sie gerne ein, wenn du darauf Lust hast. Aber lüg dir selber nicht in die Tasche und erzähl dir selber, du tust dir was richtig, richtig Gutes, wenn du deine hauptsächliche Ernährung davon abhängig machst, daraus bestehen lässt. Die darf on top dazu obendrauf sein als Schmankerl und leckeres Bonusding, sollte aber eben ein Dazu zu deinem Grundrauschen an ich ernähre mich regional und saisonal sein. Jetzt gehen wir über in den nächsten Schritt und klären mal, wie ist es eigentlich jetzt in dem, um das Ganze feiner werden zu lassen, mit dem ganzen Thema Kochen, weil auch da sehe ich erstmal, dass wir hier viel Verwirrung haben auf Basis unserer westlichen Ernährungsphilosophie. Und deswegen gehen wir jetzt rüber ins zweite Kapitel und unterhalten uns mal ganz kurz über das nächste feine Raster, was wir also jetzt brauchen, um noch detaillierter, klarer sagen zu können, wer braucht denn eigentlich was? Also wir haben jetzt ein einfaches Grundgerüst, was wir erstmal wirklich für jeden Menschen anwenden können, egal ob wir uns also unterhalten, Essen auszusuchen, was jetzt für ein kleines Kind ist oder für einen Teenager oder für junge Erwachsene oder auch für ältere Personen. Und jetzt wollen wir ja feiner werden. Das heißt, wir wollen genauer bestimmen können, wie sieht jetzt gesunde Ernährung nochmal ganz spezifisch aus für verschiedene Personen, für die wir also das Essen zubereiten möchten. Und aus unserer westlichen Ernährungsperspektive, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, dass ich gesagt habe, wir betrachten uns eigentlich ein bisschen wie Maschinen, die Nährstoff tanken möchten, ist auch dieser Grundsatz entstanden, dass wir fast schon stellenweise wirklich wie so eine Angst vorm Kochen entwickelt haben. Also wir gehen davon aus, dass es in den Nahrungsmitteln bestimmte Bestandteile gibt, die sind in den Nahrungsmitteln drin. Wenn wir das Nahrungsmittel zu uns nehmen, dann fallen die in uns rein und sind einfach da. Und ich mache dir jetzt mal ein einfaches Beispiel, womit du gut greifen kannst, dass der Gedankengang so einfach gar nicht ist und tatsächlich auch nicht stimmt. Stell dir mal vor, du hattest gerade eine richtig doofe Magen-Darm-Grippe, deine Verdauung ist noch super sensibel, du musst gerade noch gut aufpassen, was du isst und trinkst. Und wir haben jetzt hier gerade Erntezeit für all unsere verschiedenen Obstsorten, Äpfel, Birnen, Quitten und so weiter. Ich komme um die Ecke und bringe dir einen richtig coolen Korb mit Äpfel, Quitten und Birnen mit und schneide dir einen frischen Apfel auf und gebe dir den zu essen. Allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach wirst du, wenn du den Apfel essen solltest, gleich wieder Bauchweh, Bauchkrummeln, vielleicht sogar Durchfall bekommen. Das bedeutet, du kannst in dem Vitalitätszustand, in dem du dich befindest, die Schnittstelle Apfel mit all den tollen Inhaltsstoffen, die der Apfel dir bietet, überhaupt nicht wahrnehmen. Also, was müssen wir machen? Wir müssen das Nahrungsmittel in einen Zustand bringen, in dem diese Individualität, diese Großartigkeit des Nahrungsmittels für uns, für unseren Stoffwechsel erreichbar wird. Anderes Extrembeispiel, als die Kartoffel nach Europa gebracht wurde, die Kartoffel ist ja nicht hier grundlegend schon immer heimisch, gab es eine lange Periode, wo Menschen tatsächlich daran gestorben sind, Kartoffeln zu essen. Das lag daran, dass man noch nicht wusste, wie man die Kartoffel zubereiten musste. Bedeutet, man hat die Kartoffel super, super viel roh gegessen und daraufhin wirklich starke Verdauungsprobleme entwickelt. Wenn wir uns jetzt die Kartoffel unter dem Mikroskop angucken, die also in ihre kleinsten Bestandteile zerlegen, müssten wir wieder feststellen, wow, die Kartoffel ist richtig, richtig reichhaltig an unfassbar vielen Nährstoffen, die für uns super wichtig und sinnvoll sind. Das Problem ist nur, die Kartoffel ist so roh in einem Zustand, wo sie für unseren Stoffwechsel nicht gut als Schnittstelle dient, mit der wir in Verbindung gehen können, die wir als Stoffwechselsystem wirklich gut transformieren, also sprich verdauen können. Und was müssen wir also machen? Wir müssen die Kartoffel kochen. Jetzt haben wir aber ein bisschen, wie ich das schon gesagt habe, so eine Angst davor entwickelt, Dinge zu kochen, weil wir denken, wir können die Sachen tot kochen. Also wir kochen etwas und dann sterben nach und nach diese kleinen tollen Nahrungsmittel in den Nahrungsmitteln eben ab. Und das ist tatsächlich nicht so. Gerade hier nützt dir auch nochmal wieder die Ernährungsphilosophie der chinesischen Medizin. Du musst es wirklich aus der Perspektive betrachten. Kochen ist für uns ein ganz relevanter Aspekt, der schon zum Verdauungsprozess zählt. Also in der Ernährungsphilosophie der chinesischen Medizin bedeutet, sein Essen zu kochen, sein Essen sofort zu verdauen, dass es für uns in einen verdaulichen Zustand kommt, der die bestmögliche Schnittstelle wieder in die Umgebung darstellt. Und deswegen ist es für jeden Menschen absolut wichtig, dass wir unser Essen kochen. Allerdings kann es sein, dass abhängig vom Vitalitätszustand der individuellen Person, für die wir das Essen zubereiten, auch Nahrungsmittel, die mehr roh sind, noch gut verstoffwechselbar sind, also leicht verdaulich sind und dementsprechend natürlich auch auf dem Tisch landen dürfen. Übrigens Teil unserer menschlichen Entwicklung, evolutionsbiologisch betrachtet, war als ganz großer Entwicklungssprung, dass wir eben Feuer für uns entdeckt haben und es für unseren Kochvorgang angefangen haben zu nutzen, wodurch sich unsere Verdauung erleichtert hat, wodurch wir ganz andere kognitive Fähigkeiten entwickeln konnten. Ja, also bitte, bitte versuch nochmal für dich gut zu reflektieren, wie ist dein Zugang zum Thema Kochen, wie fühlst du dich damit und schau mal, inwiefern du da auch Ängste hast, die jetzt abgebaut werden dürfen, damit du dich mit dem Kochen nochmal neu anfreunden kannst und es dann dementsprechend für dich und dein Baby viel, viel besser nutzen kannst, um Nahrungsmittel wirklich in einen Zustand zu bringen, der jetzt sinnvoll, passig für das System deines kleinen Kindes ist. Um das nochmal so ein bisschen auch spielerisch oder in so einer Gedankenreise wirklich nochmal ganz klar zu machen, mache ich in meinen Ernährungskursen gerne das Beispiel, dass ich sage, schau mal, stell dir mal vor, du hast ein sehr, sehr großes Haus und in diesem Haus, in den verschiedenen Räumen sind unterschiedliche Feuerstellen mit unterschiedlicher Größe und du willst jetzt dafür sorgen, dass alle Räume in dem Haus richtig gut beheizt sind. Also du möchtest eine ganz tolle, angenehme Wärme haben, die den ganzen Tag über in diesen Räumen verfügbar ist. Und du sammelst jetzt also Brennmaterial für die unterschiedlichen Feuerstellen zusammen. Hier geht es nicht um spezifische Holzsorten. Hier geht es nur darum, dass wir alle ein Grundbewusstsein darüber haben, dass wir zum Beispiel, wenn wir einen großen Kamin heizen wollen, dass nichts nützt, ich den Raum nicht warm bekomme, wenn ich immer nur einfach kleine Papierknödel nachschmeiße und damit kurz die Flamme hochhau. Genauso ist uns bewusst, dass ich auf ein kleines Feuer, vielleicht auch in einem ganz, ganz kleinen Ofen, keinen riesengroßen, vielleicht noch halbfeuchten Holzscheit drauflegen kann. Dann wird das Feuer ersticken, es wird qualmen, der Raum wird nass und kalt werden. Das ist uns sehr bewusst und diese Analogie kannst du ganz großartig benutzen, um für dich zu reflektieren, wie steht es um deine Verdauungsaktivität jetzt in diesem Moment, beziehungsweise wie steht es um die Verdauungsaktivität deines Babys in diesem Moment? Und dafür kannst du überprüfen, zum Beispiel, komme ich gerade aus einer Krankheitsphase, bin ich vielleicht noch gar nicht ein geübter Esser, wie jetzt zum Beispiel ein Beikostkind, bin ich eine alte Person, deren Verdauungsvitalität so schon sehr, sehr stark runtergefahren ist und dementsprechend ist mir dann total bewusst, okay, wenn ich jetzt etwas schwerer Verdauliches auflegen möchte, muss ich zum Beispiel durch eine gute Vitalitätssteigerung, also Nahrungsmittel, die mir die Verdauungsvitalität hochfahren, das gewährleisten können, dass ich dann auch was schwerer Verdauliches zu mir nehmen kann. Dafür gibt es die klassischen Grundrezepte, die besprechen wir nachher im Kurs und du findest sie auch in dem E-Book zum Thema Beikost. Das sind die klassischen Grundrezepte der chinesischen Medizin, die sich hier wirklich in allen Lebensphasen als ganz, ganz besonders wertvoll erwiesen haben, die wir auch hier in unserer westlichen Region eigentlich kennen, die nur leider durch diese Angst vor längeren Kochzeiten mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Und das hat natürlich auch was mit unserem Lebensstil zu tun, der ganz, ganz stark geprägt ist von einem hohen Zeitdruck, in dem wir also möglichst viel in kurzer Zeit Multitasking irgendwie schaffen und generieren möchten. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen, weil jetzt hast du quasi erstmal für jedermann, jeder Frau einen Leitfaden an die Hand bekommen, den du überall immer nutzen kannst. Besorg dir regional und saisonal Kalender, anhand derer du immer überprüfen kannst, was sollte meine täglichen Einkäufe ausmachen, was sollte meine täglichen Nahrungsmittel ausmachen, die ich also morgens, mittags, abends zu mir nehme und was darf Bonus on top sein. Und das gilt erstmal für jede Person. Und desto mehr wir zum Beispiel in Krankheitsphasen sind, belastet sind, sei es emotional oder auch physiologisch, desto kleinere oder ältere Personen wir sprechen, machen wir uns bewusst, dass die Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, in einem leicht verdaulichen Zustand sein sollten, damit wir sie bestmöglich in unser System integrieren können, also bestmöglich eine Beziehung wirklich zu dem herstellen können, was wir essen.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann möchte ich dich gerne zu zwei verschiedenen Dingen einladen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, jetzt dieses Wissen zu vertiefen und es zu nutzen für den Beikoststart. Wenn du dein Baby liebevoll und entspannt in die Welt des Essens begleiten möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich zu meinem Beikostkurs Gemeinsam Essen lernen ein. Das ist ein Online-Videokurs mit einem richtig ausführlichen E-Book dazu und in diesem Kurs erfährst du, wann dein Kind wirklich bereit ist für Beikost, wie du starten kannst, welche Nahrung den Körper und die Verdauung deines Kindes stärkt, wie ihr euren Familientisch zu einem Ort voller Vertrauen, Genuss, Verbindung und Freude gestalten könnt. Der Kurs schenkt dir Wissen, Sicherheit und liefert dir richtig viele praktische Impulse, damit der Start in die Beikostzeit für euch zu einer rundum schönen und nährenden Erfahrung wird. Den Link zum Kurs und zu meinem begleitenden E-Book findest du direkt unten in der Beschreibung. Und wenn dich dieser ganze Ansatz rund um Ernährungsbetrachtung jetzt richtig angeteasert hat, dann fühl dich herzlich eingeladen, dir mal die einjährige Ausbildung bei mir anzugucken. Das ist eine Einzelausbildung, also ein 1:1 Ausbildungssetting zur ganzheitlichen Ernährung für Frauen und Kleinkinder nach chinesischer Medizin. Und in dieser Ausbildung lernst du, wie Ernährung, Emotionen und weibliche Gesundheit miteinander verwoben sind und wie du dieses Wissen ganz praktisch in deinem Alltag und vielleicht auch in deiner Arbeit wiedergeben kannst. Alle Infos findest du ebenfalls unter diesem Video und ich freue mich, dich auf diese Art und Weise begleiten zu können.